Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Vom Thema sind wir immer noch bei den vier edlen Wahrheiten, also bei der ersten Lehrrede, die der Buddha gehalten hat und in der er seine vier edlen Wahrheiten dargelegt hat. Wir sind bei der vierten edlen Wahrheit, dem achtfachen Pfad. Der achtfache Pfad unterteilt sich ja in drei Bereiche. Einmal das Training in Ethik. Der zweite Bereich ist das Training in Weisheit und Einsicht. Und der dritte Bereich ist das meditative Training. Das umfasst die Pfadglieder rechte Anstrengung. Das Thema hatten wir das letzte Mal. Das siebte Pfadglied ist rechte Achtsamkeit. Und das achte Pfadglied ist rechte Sammlung. Unser heutiges Thema ist die rechte Achtsamkeit. Das ist ja in unserem Verständnis dieses Ansatzes eines der Kernelemente. Und wir haben ja alle diesen MBSR-Kurs gemacht, also in der Tradition nach Tsongkhapa-Tsin. Dort hat natürlich das Thema Achtsamkeit einen ganz zentralen Schwerpunkt. Der Pali-Begriff für Achtsamkeit ist Sati. Sati hat jetzt verschiedene Bedeutungsebenen. Ursprünglich bedeutet es erinnern, aber Tsongkhapa-Tsin definiert es eher in Richtung Gewahrsein. Das heißt, das Wahrnehmen, was im Moment passiert, auf der Ebene des Körpers, der Gedanken und der Gefühle. Das ist ein bisschen eine Erweiterung des Begriffs, also nicht mehr ganz so eng, wie es im Theravada-Buddhismus verstanden wird, wobei er sich sehr wohl immer noch in der Theravada-Tradition befindet. Er bezieht sich auf die konkrete Meditationsschulung und die einflussreichste Meditationsrichtung innerhalb des Theravada-Buddhismus war eine Strömung, die Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen hat, eine Laienbewegung. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt haben nur Mönche meditiert und von den Mönchen haben sozusagen nur ganz wenige Mönche wirklich meditiert. Für Laien war das Thema offensichtlich überhaupt nicht adäquat. Anfang des 20. Jahrhunderts sind dann Bewegungen entstanden, wo Laien ganz konkret sich mit Meditation beschäftigt haben, zu Mönchen gegangen sind, von ihnen unterrichtet wurden und daraus ist eine riesige Laienbewegung innerhalb von Burma entstanden, also Myanmar. Einer der berühmtesten Lehrer, der ein riesiges, auch im Auftrag des Staates, ein riesiges Meditationszentrum in Rangoon gegründet hat, das war Mahasi Sayadaw. Die Lehrer, die diesen Meditationsansatz, also diese Achtsamkeitspraxis oder Vipassana-Praxis in den Westen gebracht haben, also Cornfield, Goldstein, Salzberg, waren alles Schüler von Mahasi Sayadaw. Also insofern gibt es eine unmittelbare Linie von dem, was wir hier tun. Und Tsongkhapa-Tsin war Schüler von Cornfield und Goldstein. Also er hat ja im IMS, also in dem Zentrum, was die begründet haben in Massachusetts, hat er ja an Retreats teilgenommen und während eines Retreats dann auch die Idee zu diesem MBSR-Ansatz gehabt. Tsongkhapa-Tsin hat zwei Traditionslinien in seiner eigenen Praxis in dieses MBSR vereint. Einmal seine Meditationspraxis mit seinem koreanischen Zen-Meister, Seong-San hieß er. Und dann diese Vipassana-Praxis in der Tradition, in Anführungszeichen in der Tradition von Cornfield und Goldstein und Salzberg, die dann wieder zu Mahasi Sayadaw nach Burma verfolgbar ist. Im deutschsprachigen Raum war das einflussreichste Buch, das sich mit der Achtsamkeitspraxis beschäftigt hat, ist ein Buch von Jnana Ponika, das, ich müsste nachschauen, ich nehme mal an, in den 60er Jahren veröffentlicht wurde. Und Jnana Ponika ist der Schüler des ersten deutschen buddhistischen Mönches in Sri Lanka, beziehungsweise überhaupt in Asien, von Jnana Tiloka. Jnana Ponika ist, glaube ich, in den 30er Jahren Mönch geworden und hat sich, anders als sein Lehrer, hatte er ein sehr starkes Interesse an Meditation und hat in Sri Lanka einen Meditationslehrer gesucht und interessanterweise gar niemanden gefunden, weil die Meditationspraxis zu dem Zeitpunkt, also in den 50er, 60er Jahren, offensichtlich in Sri Lanka ausgestorben war. gab da keine richtigen Lehrer mehr. Was hat er gemacht? Er ist nach Burma gefahren. Und zwar in das Zentrum von Mahasisayada. Also auch da mündet das in diesem Ansatz von Mahasisayada. Und hat dann dort einige Monate praktiziert, hat diesen Ansatz mit nach Sri Lanka zurückgebracht und hat dann sein Buch über diese Praxis geschrieben. Und dieses Buch heißt Geistestraining durch Achtsamkeit. Das ist eigentlich ein Klassiker aus den 60er Jahren, der heute immer noch ein Klassiker ist. Mahasisayada hat also diesen erweiterten Sati-Begriff kreiert. Es geht im Anfang geht es um die Entwicklung von Konzentration und Wachheit. Das ist das Klassische, so wie wir das auch in den Theravada-Texten im Pali-Kanon kennen. Also ein systematisches Training in Wachheit und Konzentration. Und dann hat Mahasisayada gesagt, ab einem bestimmten Punkt, und das finden wir im MBSR-Ansatz von John Kabat-Zinn auch, wenn die Konzentration, die Dynamik auf Punkt geht, ja, also Einspitzigkeit trainiert wird, wenn diese Konzentration stabil genug ist, und diese Konzentrationsstufe wird im Pali-Kanon angrenzende Vertiefung genannt. Also es ist ein guter Konzentrationszustand, aber es gibt noch viel tiefere Zustände. Aber in der Achtsamkeitspraxis wird ab dem Punkt dann nicht mehr in die Tiefe gegangen, sondern in die Breite. Das Bewusstsein wird dann auf 360 Grad ausgedehnt. Und das ist der Begriff des Gewahrseins oder der Präsenz. Das heißt, dass wir dann in uns ruhen und jedes Phänomen, was in uns auftaucht, als Phänomen des Geistes wahrnehmen und uns nicht davon irritieren lassen, beziehungsweise selbst entscheiden, welche dieser Phänomene übernehmen wir und welche nicht. Und das ist das Training. Insofern gibt es jetzt auch diese Diskussion, ja, ist das jetzt wirklich Sati oder ist das nicht Sati? Und das ist natürlich ein bisschen eine akademische Diskussion, weil sich natürlich Begriffe und Inhalte der Begriffe mit den Jahren verändern. Wenn man es aber auf die Lehrer-Schüler-Tradition bezieht, woher haben die Leute diesen Begriff, dann mündet alles bei diesem burmesischen Ansatz von Mahasisayada. Das ist das Interessante. Sein Schüler, sein Nachfolger war Upandita und Upandita ist, bevor er gestorben ist, er ist jetzt, ich glaube, vor 10 Jahren oder sowas gestorben, war er einige Male in Österreich und hat hier Retreats gegeben und ist auch vom IMS in Amerika, von Cornfield und Goldstein eingeladen worden und hat dort auch Retreats gegeben. Ich hatte das Glück, also auf 2 Retreats mit Upandita zu sein und das ist dann nochmal eine ganz andere, spannende Erfahrung, mit so einem Lehrer einen Retreat zu machen. Einer seiner westlichen Hauptschüler von Upandita war Vivekananda, ein deutscher Mönch. Vivekananda ist von Upandita autorisiert worden in Lumbini, das ist der Geburtsort des Buddha, also in Nepal, an der Grenze zu Indien. Und da gibt es ein Retreatzentrum, was Vivekananda leitet. Und dort war ich vor einem Retreat über 60 Tage. Im Pali-Kanon finden wir die interessante Formulierung. Also da steht nicht nur Sati, sondern es steht rechte Achtsamkeit. Der Pali-Begriff für rechte Achtsamkeit ist Samma. Und dieser Begriff steht vor jedem der 8 Pfadglieder. Das heißt, rechter Lebenserwerb, rechte Rede, rechtes Handeln, rechte Achtsamkeit. Und was ist jetzt mit Recht oder rechte Achtsamkeit gemeint? Und auch diese Diskussion finden wir in der aktuellen Achtsamkeitsszene wieder. Der beste Begriff ist wahrscheinlich für Samma richtig oder recht. Und das bezieht sich auf, man könnte auch so in Anlehnung, es ist nicht der Pali-Begriff, aber in Anlehnung könnte man auch sagen, vielleicht heilsame Achtsamkeit oder richtige Achtsamkeit. Und richtig bezieht sich auf die ethischen Grundlagen des Buddhismus. Die Praxis der Achtsamkeit hat natürlich ein ethisches Ziel. Jetzt könnte man fragen, naja, das ist ja irgendwie logisch. Gibt es denn auch eine falsche Achtsamkeit? Also es würde dann wahrscheinlich auf Pali Asaman Sati heißen. Also A ist die Verneinung von Samma. Und ja, es gibt eine falsche Achtsamkeit. Und das wäre ein Beispiel, was im Moment diskutiert wird oder die Jahre diskutiert wird, wäre zum Beispiel das Scharfschützentrainings von Soldaten. Die benutzen die gleichen Techniken, weil bei denen geht es um Konzentration, um Wachheit, um Präsenz. Aber sie nutzen diese Qualität des Geistes oder diese Fähigkeit, um andere Menschen zu töten. Und das ist aus buddhistischer Sicht nicht rechte Achtsamkeit. Weil da geht es sozusagen in die falsche Richtung, ethisch gesehen. Und in Japan war das genau das Gleiche eigentlich. Wenn man sich die Geschichte anschaut mit den Samurai, wo diese Techniken, die eigentlich zur eigenen Entwicklung gedacht waren oder zur eigenen Befreiung von unheilsamen Zuständen, wurden in Japan dann systematisch in die Ausbildung von Kriegern eingesetzt, also von den Samurai. Und auch da würde man eigentlich sagen, das ist nicht Samasati. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns, dass wir das immer auch im Kontext sehen, diese unterschiedlichen Elemente. Und die Basis, das, was ich immer ja sage, ist die ethische Grundlage. Und man kann sozusagen noch einen Schritt weiter machen, wenn wir uns die MBSR-Trainings sozusagen jetzt ja sowieso nicht mehr, aber wo die überall stattfinden, dann kann man natürlich fragen, ist das im ursprünglichen Sinne gedacht oder nicht gedacht? Und es gibt einen Bereich, wo es eine Diskussion gibt, das ist Wirtschaft. Das heißt, wenn so ein Wirtschaftsunternehmen, Google oder Apple oder was auch immer, wie sie heißen, diese Kurse für die Mitarbeiter finanziert, dann haben die natürlich ein bestimmtes Interesse. Man könnte jetzt sagen, okay, diesen großen Konzern geht es ja eigentlich nur um Profitmaximierung und das ist eigentlich nicht wirklich heilsame Achtsamkeitspraxis. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ist es denn nicht möglich, eine Art von Win-Win-Situation herzustellen? Das heißt, dass der Konzern sehr wohl seine Profite macht, aber gleichzeitig die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass es denen dabei gut geht. Und das ist eine offene Diskussion, denke ich mir. Ja. Oder eine ähnliche Diskussion gibt es auch bei Achtsamkeitskursen in der Polizei oder auch im Militär, also im allgemeinen Militär. Und das hat eine Frau initiiert, die selbst, ich weiß es nicht, ob sie Offizier war, aber ich glaube schon, und sie hat also Kampferfahrung gehabt im Irak oder in Afghanistan und hat diesen Ansatz dann kennengelernt und hat den also in der Armee versucht zu integrieren und ist von manchen Achtsamkeitslehrern ziemlich angeschossen worden, in Anführungszeichen, weil die haben gesagt, das ist nicht rechte Achtsamkeit, wenn man das jetzt in der Armee, diese Techniken lehrt. Und ihr Argument, und das fand ich interessant oder das hat mir zu denken gegeben, ihr Argument war, dass Soldaten, dass es ihr lieber ist, dass ein Soldat so weit klar handeln kann in Ausnahmesituationen, sozusagen aus der Ruhe in Ausnahmesituationen handeln kann, mithilfe des Achtsamkeitsansatzes, als dass er vollkommen in diesem Stress ganze Familien einfach auslöscht, weil er sozusagen die Kontrolle über sich verliert. Ja, trotzdem ist der Auftrag des Soldaten natürlich, andere Menschen umzubringen. Das war ihr Argument. Das muss natürlich jetzt jeder für sich entscheiden, ob das adäquat ist oder nicht. Das andere Thema bei Achtsamkeitskursen in der Armee sind posttraumatische Belastungsstörungen. Das heißt, ein Großteil der Soldaten aus Kriegseinsätzen kommen also mit schweren psychopathologischen Symptomen nach Hause und dann kann das Teil der Heilung sein. Und da würde ich dann sehr wohl sagen, das ist auf jeden Fall heilsam. Also weil es therapeutisch-medizinisch angewandt wird. Die anderen Sachen sind ein bisschen heikel. Weil ich denke, das, was ja den Ansatz hier ausmacht und besonders in diesem siebten Pfadglied der Achtsamkeit, dass er traditionell auf vier Ebenen unterschieden wird, oder die Achtsamkeit wird auf vier Ebenen unterschieden. Einmal die Achtsamkeit auf den Körper, also Kaya, das ist das, was wir anfassen können. Und wir machen Übungen, also die Atembetrachtung ist eine klassische Körperbetrachtungsübung. Also Achtsamkeit auf den Körper ist Atembetrachtung. Oder achtsames Gehen ist eine Übung aus dem Bereich Achtsamkeit auf den Körper. Ja, das ist der eine Bereich von Sati. Der zweite Bereich ist der Pali-Begriff dazu lautet Vedana. Und Vedana, wenn ihr euch erinnert, ist dieser augenblickliche Impuls, der entsteht, wenn ein Sinnesorgan in Kontakt kommt mit einem Objekt für das Sinnesorgan. Also zum Beispiel, wenn mein Auge, das ist das Sinnesorgan, in Kontakt kommt mit einem Sehobjekt, dann entsteht Kontakt und gleichzeitig zu diesem Kontakt entsteht bei mir ein Gefühl von angenehm oder unangenehm, und zwar spontan. Und das passiert auch beim Buddha. Ja? Manchmal funktioniert das auch mit neutral. Also eigentlich gibt es diese drei Vedanas, angenehm, unangenehm, neutral. Und das passiert bei jedem Kontakt. Also wenn ich etwas esse, sprich mein Geschmackssinnesorgan, kommt mit einem Geschmacksobjekt zusammen und sofort entsteht angenehm, unangenehm. Wenn ich etwas berühre, wenn es angenehm, also entsteht manchmal angenehm, wenn die Platte heiß ist, entsteht unangenehm durch den Kontakt. Und zwar sofort, brauche ich gar nicht nachdenken. Das ist eine ganz andere Ebene. Und das Training der Achtsamkeit auf Vedana, Jnana, wer ist denn das jetzt? Tiloka. Und die Amis übersetzen das auf Gefühl. Aber Gefühl ist ein bisschen zu allgemein eigentlich. Deswegen bevorzuge ich die Pali-Begriffe, weil im Buddhismus werden mindestens zwei Arten von Gefühlen unterschieden oder zwei Qualitäten von Gefühlen. Und zwar einmal dieses spontane Gefühl, angenehm oder unangenehm. Wir würden Gefühl dafür wahrscheinlich sagen. Und dann gibt es aber sozusagen aus diesem Grundimpuls, wenn wir den fördern, entstehen alle möglichen komplexeren Gefühle wie Gier, Hass, auch Mitgefühl, Liebe und so. Und diese komplizierteren gibt es wieder einen eigenen Pali-Begriff dazu, das ist Shankara. Und was wir machen, die Praxis bei der Achtsamkeitspraxis besteht darin, dass wir den Impuls wahrnehmen und dann entscheiden, wie soll sich aus dem Impuls etwas weiterentwickeln, dass wir uns sozusagen nicht von diesem Automatismus einfangen lassen. Das heißt, ich erlebe etwas Unangenehmes, dann ist das Gefühl erstmal unangenehm da und dann ist die Frage, steigere ich mich da hinein? Und dann kommt dieses Bild von Thich Nhat Hanh, der ja sehr poetisch unterwegs ist und der hat dieses Bild kreiert, dass es liegt an uns, welche Pflanzen wir gießen, welche Pflanzen wir wässern. Und wässern wir sozusagen die Pflanzen, die zum Wohle von uns und allen Wesen wachsen, also wie Mitgefühl, Gelassenheit, Freude, Liebe, Freundlichkeit, ja? Oder wässern wir die Gefühle, die eher unangenehme Dinge provozieren, Ärger, Hass, Trennung, Vorurteile. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und das ist wahrscheinlich das Kernelement unseres Ansatzes, dass wir wirklich diese Präsenz im Alltag halten, um in der jeweiligen Situation, im Augenblick, wo diese Vedana auftauchen und mit denen oft verknüpft Gedanken auftauchen, dass wir uns deren bewusst sind, um dann selbst zu entscheiden, in welche Richtung soll es jetzt weitergehen. Das ist sozusagen die Theorie des ganzen Ansatzes. Und das, was wir jetzt wahrscheinlich in den Medien beobachten können, ist, dass Menschen aufgrund von eigenen Ängsten oder aufgrund von irgendwelchen Geschichten diese unheilsamen Gefühle nähren und gar nicht mitbekommen, dass das eigentlich Gift ist, und zwar in erster Linie nicht nur für andere, sondern auch für einen selbst. Das heißt, Ärger und Hass vergiftet den eigenen Geist, macht den eigenen Geist eng. Wenn man aber sich nie mit der Materie beschäftigt hat, wie funktioniert der eigene Geist, dann kommt man gar nicht auf die Idee, das in Frage zu stellen, weil es ist einfach ein Automatismus. Also die Leute sind so von diesen Gewohnheitsmustern gefangen, ja, wie da passiert irgendetwas, was mir nicht gefällt, und schon fange ich an zu schimpfen und steigere mich immer mehr hinein, bis ich total ärgerlich werde. Und sie merken nicht, dass sie da etwas provozieren und verstärken, was in erster Linie ihnen selbst nicht gut tut und in zweiter Linie den anderen nicht gut tut. Und das ist, finde ich, das Tragische an der Situation, dass die Leute es gar nicht mitbekommen, wie sie sich selbst vergiften eigentlich.
Und das ist noch von außen verstärkt.
Und das ist genau. Also das kommt dann noch dazu, dass dann sozusagen bestimmte Leute noch ihren Vorteil daraus schöpfen, also politische Stimmen kreieren oder alle möglichen Dinge damit ja versuchen zu initiieren oder so. Aber von der Achtsamkeitspraxis ist es eigentlich tragisch zu sehen, wie manche Menschen von diesen unheilsamen Gefühlen sich einfangen lassen. Ja.
Ich sage nicht nur, dass es auch das bestimmte, die wirtschaftliche Seite auch dazu, wie das jetzt von sich weiterentwickelt.
Ja, es gehört das gesamte System dazu. Also, aber ich glaube, diese Teufelskreise von Aggression, ja, und das ist ja kein buddhistisches Thema. Aggression ist ein menschliches Gefühl. Ja, also wenn ihr euch erinnert, also bei der römischen Philosophie Seneca, ja, der hat ganz dicke Bücher geschrieben oder viele Texte, die dicke Bücher füllen. Und einige dieser Texte gehen über den Zorn. Das ist eines der Hauptthemen offensichtlich von ihm gewesen. Und welche negativen Auswirkungen Zorn hat, also Aggression. Ja? Und das ist also, glaube ich, in allen Kulturen Gift für einen selbst und für die Gemeinschaft. Und das ist aber schwierig zu unterbrechen, wenn die betreffende Person es für sich nicht als Problem empfindet, sondern wenn sie glaubt, sie ist im Recht. Und dann kriegt das so etwas in sich Geschlossenes, ja, etwas Abgeschlossener. Und was wir jetzt natürlich noch erleben, ist durch die neuen Medien, Facebook etc., dass da natürlich nochmal eine ganz neue Ebene von Verstärkung dazu kommt. Sprich, war das früher Thema von einem Stammtisch, wo man sich aufgehetzt hat gegeneinander? So hat man jetzt auf einmal ein Forum von Hunderten von Leuten, die sich gegenseitig aufhetzen und gar nicht mitkriegen, wie schädlich das für einen selbst ist. Das ist ein bisschen das Tragische und die Dynamik, in der wir uns offensichtlich befinden, beziehungsweise was man so beobachten kann auf, also dieser geballter Hass wirklich, und die Leute glauben, das ist in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt. Und Da fängt schon der Fehler an. Dass Hass nie gerechtfertigt ist. Es ist ein Geistesgift. Und so wird es im Buddhismus auch betrachtet. Und man sollte das so schnell wie möglich loswerden und nicht noch fördern. Aber wenn man sich nie mit diesen buddhistischen Ansatz oder dem Achtsamkeitsansatz beschäftigt hat, dann glaubt man, das ist ganz normal und das ist gerechtfertigt. Und das ist der große Irrtum bei der Geschichte. Und das ist das Tragische. Aber, und das ist ja auch ein Spezifikum vom Buddhismus, das kann man niemanden sozusagen erzwingen, dass er das so sieht. Sondern Buddhismus ist eine, in Anführungszeichen, eine Einsichtsreligion. Das heißt, der Weg ist nicht über, dass man etwas glaubt, sondern der Weg ist, dass man die Dinge selbst erforscht. Dass man die Dinge selbst sieht, wie sie funktionieren. Sprich, wie der eigene Geist funktioniert und daraus entsteht die Einsicht. Wenn man aber dazu nicht bereit ist, kommt keine Einsicht. Und damit ist die Sache ziemlich trostlos. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses Dilemma, in dem wir uns befinden, dass einige Leute offensichtlich versuchen, ihren politischen Profit daraus zu schlagen, wo dann andere Leute aufgehetzt werden bzw. sich aufhetzen lassen. Und das vergiftet natürlich die einzelnen Leute als auch die Gesellschaft. Tja. Und unsere Praxis oder die Achtsamkeitspraxis besteht genau darin, sich nicht von diesen Geistesgiften einfangen zu lassen, wenn sie auftauchen. Sie können sehr wohl auftauchen. Ja, Ärger kann auftauchen, Zorn kann auftauchen, aber das Training besteht darin, es wahrzunehmen und nicht noch Öl ins Feuer zu gießen. Das ist die Idee. Um vielleicht die Kurve zu bekommen, wir haben bis jetzt zwei Achtsamkeitsgebiete. Das eine war der Körper, das andere waren Vedana oder emotionaler Impuls, vielleicht die beste Übersetzung auf Deutsch. Der dritte Bereich sind Stimmungen eigentlich. Das heißt also, wie ist mein Geist gestimmt? Bin ich traurig? Bin ich freundlich? Bin ich wach? Bin ich eher träge? Also die Tönung des eigenen Geistes, das im Alltag mitzubekommen. Um dann sozusagen auch einen Schritt rauszumachen und sagen, okay, heute ist kein besonderer Tag, aber es ist auch okay. Und sich nicht von dieser Stimmung einfangen zu lassen. Ja, oder wenn draußen so diesiges, grau in grau, man irgendwie das Gefühl hat, es zieht einen so ein bisschen runter, das meint Stimmung. Und das ist das dritte Trainingsfeld. Der Pali-Begriff ist Citta und das bedeutet eigentlich Geist und Herz. Aber das ist ein Begriff, der ist sehr, sehr vielschichtig. Also in unserem Kontext mit rechter Achtsamkeit sind es eigentlich, finde ich, deutscher Begriff der Stimmung ist das passendste. Also die Beispiele sind sozusagen diese Geistesqualitäten, die auftauchen können. Und der vierte Bereich ist Dhamma. Und Dhamma ist auch ein vielschichtiger Begriff. Im Achtsamkeitsansatz bedeutet, also in diesem Kontext bedeutet er hier, eigentlich Geistesinhalte. Also man könnte jetzt sagen Gedanken oder im Satipatthana Sutta, also das ist ein Text, der speziell mit der Achtsamkeitspraxis sich beschäftigt, werden dann so verschiedene Raster, wie wir Realität konstruieren, aufgezählt. Also zum Beispiel die vier edlen Wahrheiten, zum Beispiel die drei Daseinsmerkmale. Dass die Dinge vergänglich sind, dass sie leidhaft sind, dass sie sich, also dass sie nicht voneinander getrennt sind. Und also und so gibt es unterschiedliche Konzepte in diesem vierten Bereich. Und diese Konzepte helfen uns im Alltag sozusagen eine heilsame Perspektive einzunehmen. Also uns bewusst zu sein, dass sich die Dinge verändern, ob wir das wollen oder nicht. Bewusst zu sein, wenn wir Dinge festhalten, dass es Leid erzeugt. Oder das Verbundensein zu sehen, was heute nicht mehr die große Einsicht ist, glaube ich, nach den ganzen ökologischen Diskussionen, nach den Diskussionen über Klimaerwärmung oder so, wo wir ganz konkret täglich fast lesen können, wie vernetzt die Welt ist. Oder Computergeschichten, ja. Und trotzdem, glaube ich, ist es immer wieder wichtig, also das Verbindende zu sehen und nicht das Trennende. Also das sind die vier Bereiche von Achtsamkeit. Und wir haben, ja, wenn wir jetzt diese Texte nacheinander durchgehen, aus dem blauen Buch, dann kommen wir auch zu dem Satipatthana Sutta, da werden wir das Thema dann nochmal ein bisschen vertiefen. Aber das so, glaube ich, im Kontext des achtfachen Pfades ist, glaube ich, einigermaßen deutlich geworden, was damit gemeint ist. Rechte Achtsamkeit.